Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und ich begrüße Sie mit mir im Studio Andreas Keckel, mit dem Sport nachher. Konstantin Schreiber hat dann weitere Nachrichten.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Mehr Geschlossenheit geht nicht. Das war es wohl, was die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen mit ihrem gemeinsamen Auftritt heute in Kiew demonstrieren wollten. Doch sie hatten nicht nur Symbolik und unterstützende Worte für die Ukraine und Präsident Volodymyr Zelensky dabei, sondern auch einen konkreten Plan. Gemeinsam mit den USA drängen sie auf eine 30-tägige Waffenruhe, um damit ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs einzuleiten. Bevor wir dazu gleich Bundeskanzler Friedrich Merz selbst hören, fasst Birgit Firnig den Tag in der ukrainischen Hauptstadt zusammen.
Schon im Zug herrscht große Einigkeit. Man will geschlossen auftreten und mit einer Stimme sprechen. Die Reise hat der frisch gebackene Bundeskanzler gleich in seinen ersten Tagen im Amt mit dem amerikanischen Präsidenten koordiniert. Auf dem Maidan in Kiew erinnern die vier Staats- und Regierungschefs gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und seiner Frau an die Zehntausenden Opfer im russischen Angriffskrieg. Als Vertreter Europas wollen sie mit dieser Reise ein Zeichen setzen und alles dafür tun, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. Im Kern fordern sie eine 30-tägige Waffenruhe ab Montag. Sie soll Kremlchef Putin an den Verhandlungstisch bringen. Die kurze Waffenruhe soll in einen bedingungslosen 30-Tage-Waffenstillstand ausgeweitet werden. Sobald der vereinbart ist, müssen sofort Verhandlungen folgen. Kein Wenn und Aber, keine weiteren Bedingungen und Verzögerungen. In einem weiteren Schritt sollen Gespräche folgen, um Friedensverhandlungen vorzubereiten. Für diesen diplomatischen Vorstoß hat sich die Runde die Unterstützung des amerikanischen Präsidenten per Telefon gesichert. Es wird keine Vorbedingungen für diese Waffenruhe geben, weder von den Ukrainern noch von den Russen. Sie soll 30 Tage dauern, zu Lande, in der Luft und zur See, mit einer Überwachung, die hauptsächlich von den USA gewährleistet wird und zu der alle Europäer, die dazu bereit sind, beitragen werden. Bei einem anschließenden Online-Treffen der sogenannten Koalition der Willigen, insgesamt 31 Länder, erneuert Zelensky die Bereitschaft der Ukraine zu einer sofortigen Waffenruhe. Wir akzeptieren den amerikanischen Vorschlag für eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. In der Tat schlagen wir das selbst vor, doch Russland lehnt bisher ab. Für den Fall, dass Kreml-Chef Putin die geforderte Waffenruhe bricht, soll ein weiteres Sanktionspaket folgen, so Bundeskanzler Merz. Denn es gehe in der Ukraine auch um die Sicherheit Deutschlands.
Wir haben immer gesagt, dass wir der Ukraine helfen wollen und müssen. Und zwar nicht nur aus dem Interesse der Ukraine heraus, sondern auch in unserem gemeinsamen europäischen Interesse. Denn dieser Krieg gefährdet nicht nur die territoriale Integrität der Ukraine. Dieser Krieg will die gesamte politische Ordnung Europas zerstören.
Sollte Russland weiter angreifen, werde Europa der Ukraine neue Waffen liefern. Welche? Auch darin sind sich Europas Spitzenpolitiker einig, werde man zukünftig nicht mehr öffentlich diskutieren.
Und mit Kanzler Merz konnte ich am Rande seiner Kiew-Reise folgendes Gespräch vor der Sendung führen. Guten Tag, Herr Bundeskanzler.
Guten Tag, Herr Zamperoni.
Sie haben ja heute gemeinsam mit Ihren Amtskollegen mit US-Präsident Trump telefoniert. Ging es dabei und mit diesem Auftritt in Kiew heute auch darum, Trump eindeutiger auf die Seite der Ukraine zu ziehen?
Wir haben alle in den letzten Tagen mit dem amerikanischen Präsidenten Vorgespräche geführt. Ich vorgestern noch von Berlin aus. Und wir haben dann nach unseren Besprechungen heute gemeinsam mit Donald Trump telefoniert, einfach um ihn zu informieren, was unser Vorschlag ist. Wir sind ja auch sehr weitgehend auf seinen Vorschlag eingegangen. Wir haben das nochmal ausformuliert. Ja, und ich bin dankbar, wir sind mit der amerikanischen Regierung, wir sind mit dem amerikanischen Präsidenten hier in voller Übereinstimmung, was die Forderung nach einem 30-tägigen bedingungslosen Waffenstillstand an die Adresse Russlands betrifft. Das ist eine gute gemeinsame diplomatische Initiative.
Sie wollen dabei den Druck auf Wladimir Putin erhöhen, um diese 30-tägige Waffenruhe zu erreichen, die ab Montag gelten soll. Aber seit mehr als 3 Jahren ist Putin Druck von außen offenbar egal. Warum sollte das diesmal nun anders sein?
Putin hat ja zunächst einmal über dieses Wochenende, ausgehend vom 9. Mai, der in Moskau als der Jahrestag des Kriegsendes gefeiert wird, eine 3-tägige Waffenruhe von sich aus angeboten. Wir haben dann von uns aus dieses Angebot angenommen und gesagt, dann machen wir doch aus 3 Tagen 30 Tage, die dann von Montag an weiter gelten, einfach um jetzt einmal Friedensverhandlungen vorzubereiten, auch die Zeit dafür zu haben, das Format zu bestimmen. Und das war eine gemeinsame Idee, die wir mit Präsident Zelensky auch besprochen haben. Und deswegen haben wir verabredet, dass wir heute gemeinsam hier in Kiew sind, uns auch noch einmal beraten, auch im Kreis der sogenannten Koalition der Willigen mit einer großen Videokonferenz, praktisch um die ganze Welt. Da ist ja auch Neuseeland dabei, da ist Island dabei, da sind viele andere Länder auch außerhalb der Europäischen Union dabei, dies abzustimmen. Und das ist eine gute Initiative, die jetzt zur richtigen Zeit kommt. Denn dieser Krieg muss aufhören. Und ich glaube, es gibt jetzt eine kleine Chance, aber es gibt diese Chance.
Aber nur weil da eine breite Geschlossenheit entsteht, warum sollte Putin diesmal, nochmal die Frage, da anders drauf reagieren als bislang?
Weil Putin die Aussichtslosigkeit einer Fortsetzung dieses Krieges erkennen muss, denn wir haben ja nicht nur dieses Angebot gemacht, sondern wir haben es auch mit einer ganz klaren Ankündigung verbunden, die da lautet, wenn er sich auf dieses Angebot nicht einlässt, dann wird die Ukraine nicht nur weiter unterstützt, dann wird es auch ein weiteres Sanktionspaket geben. Das ist in der Europäischen Union bereits in Vorbereitung. Ich war ja gestern noch in Brüssel, habe auch mit Frau von der Leyen, Herrn Costa und der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola über diese Themen gesprochen. Wir sind hier jetzt sehr geschlossen und Putin muss wissen, dass es keinen Sinn macht, den Versuch zu unternehmen, Europa, den Westen auseinander zu dividieren. Und noch einmal, da gehört Amerika dazu und Donald Trump ist hier voll mit uns zusammen auf diesem Weg, den wir jetzt gemeinsam gehen wollen.
Eine massivere Unterstützung der Ukraine soll es geben, falls Putin das Ganze ablehnt, auch militärisch heißt es. Bedeutet das, die Ukraine bekäme dann auch die deutschen Taurus-Marschflugkörper, was die bisherige Bundesregierung ja immer abgelehnt hatte?
Ich werde alle diese Entscheidungen zunächst einmal im deutschen Kabinett besprechen und anschließend mit den europäischen Partnern abstimmen. Und wir werden hier nur gemeinsam vorgehen, aber wir gehen gemeinsam vor. Und auch das muss Putin wissen. Wir werden die Ukraine militärisch so unterstützen, dass sie die Chance hat, diese Aggression weiter abzuwehren. Und da wird Deutschland nicht zurückstehen.
Was die Ukraine auch unbedingt haben möchte, um an einen dauerhaften Frieden überhaupt glauben zu können, sind ja Sicherheitsgarantien. Von den USA kamen da bislang keine wirklich belastbaren. Können Sie, die europäischen Amtskollegen, die ausreichend geben?
Das kommt sehr darauf an, wie denn dann ein Friedensabkommen mit Russland aussieht. Je klarer Russland sich dazu bekennt, auch die staatliche Souveränität der Ukraine anzuerkennen. Je weniger ist davon notwendig, aber die Ukraine muss verteidigungsfähig bleiben. Die Ukraine soll auch Mitglied der Europäischen Union werden. Insofern werden wir dafür viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, auch gemeinsame Verteidigungsanstrengungen unternehmen müssen. Aber Herr Zamperoni, es liegt jetzt zunächst einmal an Russland, den ersten Schritt zu gehen. Russland hat diesen Krieg begonnen. Und Russland muss auch ein klares Signal geben, dass es bereit ist, diesen Krieg zu beenden. Und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht in den nächsten 30 Tagen sehen. Das ist die Initiative, die von diesem Wochenende ausgeht.
Herr Bundeskanzler, ich danke Ihnen für das Gespräch und gute Rückreise aus Kiew.
Ich danke Ihnen.
Silke Dittrich in Moskau dazu. Welche Reaktion gab es denn in der russischen Hauptstadt auf das, was da heute in Kiew passiert ist?
Wir warten noch eigentlich auf Reaktionen. Es soll jetzt noch irgendwann in den nächsten Minuten eine Ansprache von Putin geben. Allerdings ist eher fraglich, ob er sich überhaupt zu dem Waffenstillstand heute noch äußern wird. Also es gab aus dem Kreml Stimmen, da hieß es, man werde durchaus darüber nachdenken und das abwägen. Aber Moskau habe eben so seine ganz eigene Position dazu und die ist eigentlich auch schon seit Wochen klar. Also Russland hat immer gesagt, 30 Tage. Das kommt für uns eigentlich nicht in Frage, denn das wäre nur zum Vorteil der Ukraine. Russland selber sei ja gerade auf dem Vormarsch. Peskow hat allerdings noch, der Kreml-Sprecher, dann auch in einem Interview gestern gesagt, sollte es zu einer 30-tägigen Waffenruhe kommen, dann könnte Russland vielleicht fordern, dass in den 30 Tagen keine Waffen aus dem Westen geliefert werden. Zu den Sanktionen hat man sich hier eigentlich fast gar nicht geäußert, nur so viel. Man würde Sanktionen schon kennen und Druck auf Moskau auszuüben, das sei eigentlich eher sinnlos.
Aber was könnte denn dann Wladimir Putin dazu bewegen, sich auf eine längere Waffenruhe dann einzulassen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es im Kreml heute hieß, dass man darüber nachdenkt. Das hat schon damit zu tun, dass jetzt die Europäer gemeinsam mit Trump dieser Forderung nachkommen. Also die das jetzt eben gerade fordern. Das kommt Präsident Putin nicht gelegen. Also dass jetzt er ist schon darauf aus, dass er gute Beziehungen hat zu den USA und zu Trump. Und dass jetzt Europa und Trump an einem Strang ziehen, das sieht er nicht gern.
Silke Dittrich, vielen Dank für die Informationen nach Moskau. Und in einem anderen Konflikt ist jetzt schon konkret eine Waffenruhe vereinbart worden. Und mehr dazu und weitere Nachrichten an diesem Samstag jetzt, Konstantin, mit dir.
Nach tagelangen gegenseitigen Angriffen haben sich Indien und Pakistan auf eine Waffenruhe verständigt unter Vermittlung der USA. Die Feuerpause ist aber brüchig. Beide Länder werfen sich gegenseitig wiederholte Verstöße vor, auf die sie reagieren würden. Zwischen Indien und Pakistan schwelt seit Jahrzehnten ein Konflikt um die Himalaya-Region Kaschmir. In den vergangenen Tagen hatte er sich zugespitzt. Seit dem Antritt der neuen Bundesregierung können Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. In welchem Umfang dies geschieht, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Kanzler Merz spricht von Kontrollen ähnlich wie bei der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Dem widerspricht GdP-Chef Roßkopf. Bundespolizisten würden jeden Asyl- und Schutzersuchenden zurückweisen, außer Schwangere, Kranke und unbegleitete Minderjährige. Mit einem Aufruf zur Geschlossenheit hat die Linkspartei ihren Parteitag beendet. Hauptthema in Chemnitz war die künftige Rolle der Partei als soziale Opposition im Bundestag. Parteichef Van Aken warf der neuen schwarz-roten Bundesregierung vor, Politik für Millionäre zu machen. In der Außenpolitik beschlossen die Delegierten einen Antrag, der Israel Kriegsverbrechen vorwirft.
Vom ersten Tag an hat sie für Furore gesorgt und das nicht nur als kleine Schwester der altehrwürdigen Tate Gallery in London. Die Tate Modern zeigt, wie der Name schon verrät, moderne und zeitgenössische Kunst in außergewöhnlichen Ausstellungen und vor allem aber an einem außergewöhnlichen Ort. Das Museum, das in einem umgebauten ehemaligen Kraftwerk untergebracht ist, hat längst einen festen Platz in der internationalen Kunstwelt. Zum Vierteljahrhundertjubiläum an diesem Wochenende sind jetzt Highlights der vergangenen 25 Jahre zu sehen. Mareike Aden.
Sie ist zurück in London. Die Riesenspinne namens Maman, Mama. 9 Meter hoch aus Bronze und Marmor. Schon vor 25 Jahren zur Eröffnung der Tate Modern stand sie genau hier. Zum Jubiläum rücken jetzt 25 Sammlungshighlights in den Mittelpunkt. Darunter Warhol, Dalí, Matisse. Und eine Ausstellung über den extravaganten Performance-Künstler und Modedesigner Lee Bowery aus Australien. All das typisch Tate. Der Schlüssel zum Erfolg ist es, Künstler und Kunst zu feiern. Die Tate Modern war schon immer bahnbrechend. Das wollen wir weiterhin sein. Wir sind erst 25, wir dürfen also ein bisschen rebellisch sein. Früher ein Kraftwerk am südlichen Themseufer, heute eine Institution in der Kunstwelt. In den 90ern begann der Umbau der Turbinenhalle. Sie ist das Wandel- und begehbare Herz der Tate Modern. 2003 ließ Olafur Eliasson hier die Sonne aufgehen. 2017 konnten Besucher schaukeln, Und 2024 sorgte das Kunstwerk Offene Wunde für eher unheimliche Stimmung. Vielfältig und zugänglich will die Tate Modern sein. Wenn man in diese überdimensionale Halle kommt, Wahnsinn. Die Kunst, die man hier sieht, stammt wirklich aus der ganzen Welt und sie erreicht jeden. Vor allem auf ihre vielen jungen Besucherinnen und Besucher sind sie stolz hier. Die Besucherrekorde von vor der Pandemie kann die Tate Modern derzeit zwar nicht erreichen, aber sie ist und bleibt eine Londoner Erfolgsgeschichte.
Beim Sport dreht sich heute alles um den vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga, an dem wichtige Entscheidungen anstanden und zudem Bayern München wieder die Meisterschale in die Höhe recken konnte, Andreas.
Ja, nachdem letztes Wochenende der Titel auf dem Sofa gewonnen wurde, haben die Bayern heute die Schale im sportlichen Wohnzimmer in Empfang genommen, nach dem 2:0 über Gladbach. 20.39 Uhr war es ganz genau, als Thomas Müller nach seinem letzten Heimspiel für den FCB als erster die Meisterschale präsentieren durfte. Die Bayern zum 34. Mal in ihrer Historie ganz oben in der Fußball-Bundesliga. Ausgelassen gefeiert von 75.000 heute Abend in der Münchner Arena.
Es wird nass, sehr nass im Münchner Stadion. Ein Abend voller Emotionen ergießt sich zum Schluss in Weißbeduschen für die Spieler des neuen deutschen Meisters FC Bayern. Der 34. Meistertitel für die Münchner zum Abschied ihres Rekordspielers Thomas Müller. Sein 750. Pflichtspiel ist sein letzter Heimauftritt.
Wir haben alle gewusst, dass der Moment kommen wird. Ich habe es auch gewusst. Und ich bin sehr glücklich drüber, dass wir diese Schale wieder in München haben.
Müller feiert genauso wie Harry Kane, der seinen ersten Titel überhaupt gewinnt. Trainer Vincent Kompany holt in seinem ersten Jahr gleich mal die Schale mit dem FC Bayern. Feuchtfröhliche Münchner außer sich.
Ich liebe euch alle, tatsächlich. Macht es gut. Servus. Let's go.
Eine lange Partynacht steht München bevor. Wehmut ist nicht die Sache des Thomas Müller.
Ja, die Bayern also im siebten Fußballhimmel. Die Kollegen aus Bochum dagegen heute jäh abgestürzt, genauer abgestiegen. Nach dem 1:4 gegen Mainz hat der VfL keine Chance mehr auf den Relegationsplatz.
Aus und vorbei. Der VfL Bochum muss runter. Es geht tränenreich in die zweite Liga.
Was klar ist, nach so einem Abstieg werden auch viele Spieler den Verein verlassen. Ja, es geht darum, die richtige Auswahl zu treffen, die richtigen Typen zu finden, die in diesem Stadion dann auch was zurückgeben.
Die Abstiegskonkurrenten Heidenheim und Kiel liegen längst in Führung, als Europacup-Aspirant Mainz durch Amiri mit dem Pausenpfiff wunderschön zum 0:1 vollendet. Wirkungstreffer vor und nach der Halbzeit. Dem 0:2 in der 53. Minute durch Mwene folgt der Bochumer Knockout durch Johnny Burkhardt in der 73. Minute. Bochum kann zwar durch Holtmanns Anschlusstreffer zum 1:3 zwischenzeitlich verkürzen, ehe aber Paul Nebel dann in der Nachspielzeit zum 1:4 Endstand vollstreckt. Die 05er springen dadurch vorbei an Leipzig auf Platz 6. Der VfL Bochum muss mittlerweile zum 7. Mal den schweren Gang in die zweite Liga antreten.
Und auf diesem schweren Gang nach unten werden die Bochumer von Holstein Kiel begleitet. Trotz eines echt eindrucksvollen Schlussspurts zuletzt hat es am Ende nicht gereicht für die Kieler. Nach dem 1:2 zu Hause gegen Freiburg muss der erste Bundesligist aus dem hohen Norden nach nur einer Spielzeit wieder absteigen. Nach einer wohlgemerkt absolut respektablen Saison, für die am Ende sogar der Gegner applaudierte heute.
Standing Ovations für den Absteiger. Holstein Kiel verabschiedet sich von der großen Bühne Bundesliga.
Ich glaube, es ist so, wie wenn einem kleinen Kind an Weihnachten die Geschenke weggenommen wurden. Vom Gefühl her, es ist brutal.
Dabei sah am Anfang alles noch so gut aus. Die Störche gehen in Führung, 24. Minute. Rosenbohm vollendet einen Konter zum 1:0. Das Stadion in Ekstase. Doch die Freude hält nicht lange. Es spielt jetzt nur noch Freiburg. Manzambi kurz vor der Halbzeitpause zum Ausgleich. Zur zweiten Halbzeit wechselt Freiburg den Torschützen aus und Höhler ein. Und genau der trifft nach gut einer Stunde zum 2:1. Auch die letzten Kieler Stoßgebete reichen nun nicht mehr aus. Holstein nach nur einer Saison wieder abgestiegen.
Alle Beteiligten haben die ganze Zeit über alles gegeben, am Ende hat es nicht gereicht. Und trotzdem ist es ja ein unfassbar bitteres Gefühl.
Für Julian Schuster und seine Breisgauer ist die erste Champions-League-Teilnahme der Vereinsgeschichte zum Greifen nah. Und das im Jahr 1 nach Christian Streich. Ganz anders dagegen die Gefühlswelt beim Gegner. Hängende Köpfe an der Kieler Förde, das Abenteuer Bundesliga vorbei.
Und wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Union Berlin unterliegt Heidenheim 0:3. Bremen und Leipzig trennen sich 0:0. Die Bayern schlagen Gladbach 2:0. Gestern schon das 2:2 von Wolfsburg gegen Hoffenheim. Morgen noch 3 Partien. Leverkusen hat dann Dortmund zu Gast. Frankfurt spielt gegen St. Pauli und Stuttgart empfängt Augsburg. Die Tabelle. Die Bayern vor Leverkusen. Daran wird sich auch nichts mehr ändern. Dann Frankfurt auf 3, Freiburg auf Platz 4. Weiterhin mit Chance auf die Champions League in der kommenden Saison. Mainz jetzt 6. Hoffenheim auf Rang 14 geklettert. St. Pauli 2 Punkte vorm Relegationsplatz und damit vor Heidenheim. Kiel und Bochum sind abgestiegen. Den umgekehrten Weg hat heute Abend der HSV angetreten. Durch einen 6:1 Heimsieg über Ulm haben die Hamburger den Aufstieg perfekt gemacht. Damit ist der Traditionsverein aus dem Norden nach 7 langen Jahren in der Zweitklassigkeit zurück in der Belletage des deutschen Fußballs. Einen richtig guten Start in die WM hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erwischt. Gegen Aufsteiger Ungarn gab es im dänischen Herning ein auch in der Höhe absolut verdientes 6:1.
WM-Start nach Maß fürs DEB-Team. Angeführt von NHL-Star Moritz Seider ist früh klar, wer hier die Weichen in welche Richtung stellt. In der 11. Minute trifft Dominik Kahun zur 1:0-Führung. Deutschland von Beginn an drückend überlegen. 6 Minuten später erhöht Joshua Samanski auf 2:0. Der 23-Jährige veredelt seine WM-Premiere. Ganz cool. Im zweiten Spieldrittel das nächste Tor, 3:0, Lukas Kälble, 35. Minute. Das Team von Bundestrainer Harold Trice, dominant mit guten Ideen und schönen Toren. Freddy Tiffels, Meisterstürmer von den Eisbären Berlin mit dem 4:0. Am Ende steht ein 6:1 zu Buche, WM-Auftakt geglückt.
Und da bleibt für uns nur noch eine Frage in diesem Abend, nämlich an Sven. Wie wird das Wetter?
Früher hätte man immer landläufig ganz klar gesagt, es gibt wunderschönes Wetter, es gibt Sonnenschein, man kann es genießen, es ist ein Hochdruckgebiet da. Und ja, das sage ich natürlich heute auch noch, aber ein bisschen mitlaufen tut dann auch immer der Gedanke, dass der Trockenstress für die Natur eben weitergeht, weil einfach kein Niederschlag fällt. Kurz mal zur Einordnung der Wetterlage. Man sieht hier das Hochdruckgebiet über dem Süden Schwedens. Das Tief ist auf der Biskaya oder über der Biskaya und im westlichen Frankreich. Und wenn wir mal aufsummieren, was bis nächsten Samstag respektive Sonnabend an Niederschlägen fällt für Europa, blau oder auch dann hier bis ins Rote gehen, sind die Niederschläge. Dann sieht man, fast alle kriegen was ab, nur wir. Wir sind genau hier in der Mitte unter dem Hoch neben Benelux, Dänemark und haben dann tatsächlich keine Nässe. Nochmal, man darf sich darüber freuen, keine Frage, aber die Trockenheit ist da. In der kommenden Nacht ist es so, im Nordosten noch die Wolkenfelder, die driften nach Südwesten, lösen sich allmählich auf. Das ist dann im Wesentlichen eine klare Nacht. Morgen gibt es dann im Tagesverlauf, vor allen Dingen in der Mitte, hier vom Sauerland runter bis zum Bayerischen Wald, ein paar Quellwolken. Vielleicht Richtung Hotzenwald, Südschwarzwald mal ein kurzer Schauer. Temperaturen morgen früh nach Nordosten bei Windstille, da wo sie denn herrscht. Und in Hochtälern örtlich noch mal leichter Bodenfrost, am Rhein plus 10 Grad. Morgen Nachmittag da dann bis 26 Grad, nach Nordosten aber nur 13 bis 17, 13 bei auflandigem Wind. Und das alles nochmal am Montag, vielleicht ein Gewitter im Südschwarzwald und am Dienstag nochmal und dann trocken für alle.
Sven, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen. Kurz bevor der Tag zu Ende geht, folgt hier jetzt im ersten noch das Wort zum Sonntag.
Darin geht es um die Erwartungen an den neuen Papst Leo XIV.
Erwartbar wahrscheinlich in dieser Woche. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da.
Ihnen einen schönen Abend.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.
Ciao.